Der Titel der heutigen Predigt ist zum Glauben finden. Aber das soll überhaupt nicht so eine Art Rezeptbuch sein, so eine Art Betty Bossi, wo nichts, wo alles immer gelingt und niemals etwas schief gehen kann, sondern vielmehr habe ich einfach verschiedene Gedanken dazu zusammengetragen und natürlich steht auch heute wiederum das Wort Gottes im Mittelpunkt und wir werden sehen, was Gott uns in der Bibel dazu sagt. Und bevor wir beginnen, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen deinen Namen, Herr, und danke dir, dass wir hier versammelt sein dürfen, Herr, und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du auch jetzt wieder unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, Herr, für dein Wort. Und du hast gesagt in Jesaja 55, dass alles Wort, das du ausgesandt hast, kommt zurück mit dem, wofür du es ausgesandt hast, Herr. Und ja, danke dir von ganzem Herzen, dass wir das auch heute, morgen in Anspruch nehmen dürfen, Herr. Ich lobe und preise dich und danke dich. Danke dir für alles. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Ja, mache ich. Gut, funktioniert bestens. Gibt es Menschen, die an nichts glauben? Meines Erachtens ist es völlig klar, dass wir Menschen alle an etwas glauben. Ohne Glauben können wir gar nicht leben. Was uns hingegen unterscheidet, ist das, woran wir glauben. Es ist also nicht Unglaube oder Glaube, sondern woran wir glauben. Und eben einen Menschen, der an gar nichts glaubt, auch wenn er vielleicht das glaubt, dass er an nichts glaubt, gibt es nicht. Und wenn wir in ein Flugzeug steigen zum Beispiel, dann glauben wir ja auch, dass Piloten im Cockpit sitzen und nicht dämliche Ökonomen wie ich, die von nicht vielem eine Ahnung haben und sicher nicht vom Fliegen. Genauso habe ich den Chirurgen ja auch nicht gefragt nach seinem Diplom, sondern ich habe geglaubt, dass er ein Chirurg ist und nicht ein Metzger. Und solche Situationen im Größeren und Kleinen gibt es ja ständig im Alltag, ob wir jetzt in den Bus steigen, in die Bahn. Den letzten Dienstag, als ich zum Tischlein Deck gekommen bin, habe ich immer die S7 genommen von Efretikunda bis Balsberg und dann habe ich in Bassersdorf, ist eigentlich der erste Halt, habe ich gedacht, der fährt jetzt schon noch relativ zügig da in den Bahnhof ein, aber ist dann einfach durchgefahren und die Leute haben ziemlich doof geguckt auf dem Bahnsteig, die einsteigen wollten. Und hat er sich dann entschuldigt, gesagt, dass er gedankliche Abwesenheit, oder? Und hat sich aber entschuldigt. Oder? Aber auch das kommt vor, aber er war sicher, hat sich eine Lokführerprüfung gemacht, auch daran habe ich trotzdem nicht gezweifelt. Auch wenn wir zum Zahnarzt gehen oder sonst zum Arzt, da eben gehen wir davon aus, dass die Menschen, die uns da behandeln und hoffentlich Gutes tun, dass die eben auch dafür ausgebildet sind. Wir könnten es ja gar nicht aushalten, ständig immer alles zu hinterfragen und nachzuprüfen, ob das jetzt wirklich alles genau seine Richtigkeit hat. Viele Menschen glauben auch in spiritueller, geistlicher Hinsicht an vieles Verschiedenes. Ich meine die unzähligen verschiedenen Religionen, die es gibt, die zeugen ja davon. Dann gibt es Menschen, die glauben, und das meist mit Vehemenz, dass sie an nichts glauben und schon gar nicht an einen, auch wie immer gearteten Gott, also die Atheisten. Aber heute geht es natürlich, wie Menschen zum Glauben an Gott, an Jesus Christus finden. Ich habe von einer Studie gelesen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Sie wurde vom Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, auch so etwas gibt es also, an der Universität Greifswald in Ostdeutschland durchgeführt. Die Studie stammt aus dem Jahr 2012 und trägt den Titel Wie finden Erwachsene zum Glauben? Ist also speziell auf Erwachsene fokussiert. Und befragt wurden etwa 460 Menschen in ganz Deutschland und sie erzählten, wie sie in ihrer Kirche zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und aus diesen Befragungen hat dann dieses Greifswalder Institut drei Haupttypen von Bekehrung abgeleitet. Und ihr könnt ja prüfen oder schauen, zu welchem Typ ihr euch persönlich zählt. Der erste Typ nennen sie der Lebenswendetyp. Das sind Menschen, die sich für den Glauben entschieden haben, obwohl sie keine christliche Erziehung erlebt haben. Dann gibt es den Entdeckertyp, der zwar christlich erzogen wurde, aber vor seiner Bekehrung nur selten Kontakt mit einer Gemeinde hatte. Und schließlich der Vergewisserungstyp, der zwar christlich erzogen wurde und auch in der Kirche aktiv war, aber noch keinen lebendigen Glauben hatte. Und die Studie ging zudem auch davon aus, dass Menschen, die eben auf ihrem Weg zum Glauben 7 Etappen mehr oder weniger durchlaufen, und das sind Etappen, wie sie der Religionspsychologe Louis Rambo, lustiger Name, beschrieben hat. Auch hier könnt ihr jetzt an euch selbst oder an euren eigenen Erfahrungen prüfen, ob das bei euch auch so war. Und diese 7 Etappen sind erstens der Kontext, also zum Beispiel das familiäre Umfeld, das Elternhaus. Dann als zweites irgendeine Krise. Dann eine Suche, die beginnt. Dann als vierte Etappe oder Stufe ein Kontakt, zum Beispiel mit gläubigen Freunden oder Bekannten. Dann die Interaktion, das heißt die intensivere Auseinandersetzung mit dem Glauben. Dann der sechste und entscheidende Punkt, dann nennt er da Commitment, das ist die Entscheidung für den Glauben. Und schließlich Konsequenz, das ist die Vertiefung des Glaubens. Und ich kann einfach sagen, wie es bei mir war, wenn man diese 7 Etappen oder Stufen anschaut. Also Kontext, also das haben ja alle, oder? Wo man jetzt wie Romulus und Remulus von einem Wolf im Wald aufgezogen worden ist, oder man in einer gläubigen oder ungläubigen Familie aufgewachsen ist, reich oder arm, als Einzelkind oder in einer riesigen Familie, auf dem Land oder in der Stadt oder weiß ich was. Einen Kontext haben wir alle, das ist eigentlich klar. Also um diese erste Etappe kommt niemand drum. Dann bei mir die Krise, war natürlich klar, das war die Krankheit. Es kann aber auch eine Sinnkrise sein bei jemand anders, der irgendwie eine Leere spürt oder sich einfach Fragen stellt oder eine Unzufriedenheit in sich spürt, die dann eine Suche, das ist der dritte Punkt, auslöst. Und das war bei mir überhaupt nicht so. Ich habe überhaupt nicht gesucht, sondern Gott hat mich gesucht. Und Gott sei Dank auch gefunden. Und dann der Kontakt, das ist der vierte Punkt, zum Beispiel mit gläubigen Freunden oder Bekannten, das war bei mir ganz wichtig, oder? Das haben schon im Spital haben mich einige auch von euch besucht und Zeugnis gegeben, schön sachte und so, und das hat alles in mir dann zu wirken begonnen. Und dann die Interaktion, das ist dann die intensivere Auseinandersetzung mit dem Glauben, da gemäß diesem Modell, und auch das war bei mir ganz klar so. Ich habe auch Büchlein bekommen oder andere Schriften, die ich dann irgendwie einmal zuerst in die Ecke gelegt habe und aber irgendeinmal begonnen habe zu lesen, und das hat alles gewirkt. Und dann eben die Entscheidung, sich für Jesus Christus zu entscheiden und ihm sein Leben anzuvertrauen, das habe ich natürlich auch gemacht. Und der letzte Punkt, die Konsequenz, also die Vertiefung des Glaubens und einfach das Dranbleiben, da sind wir alle wahrscheinlich jeden Tag immer noch dran, das wird auch nie aufhören. Das Team, die diese Studie durchgeführt hat, die haben auch gesagt, dass eine besondere Bedeutung auf dem Glaubensweg haben nicht nur kirchliche Veranstaltungen, sondern vor allem die missionarischen Menschen in der Kirche. Das war auch bei mir so. Und erstaunlicherweise fällt bei den Fragten auf, dass ihre Entscheidung für den Glauben mehrheitlich im mittleren Alters oder in der mittleren Lebensphase stattgefunden hat. Und normalerweise geht man davon aus, dass es entweder ganz früh passiert oder dann ziemlich spät. Und das kann vielleicht mit den besonderen Umständen, so schreiben sie, in den landeskirchlichen Gemeinden zusammenhängen, die eben vielleicht diese Altersgruppe vor allem irgendwie ansprechen. Und den wichtigsten Anstoß zum Glauben gaben laut Angaben der Befragten der traditionelle Gottesdienst, das Abendmahl, alternative Gottesdienste und Glaubenskurse. Das war für 2/3 war das sehr wichtig und es war auch für mich zum Beispiel extrem wichtig. Ich habe ein Live-Seminar besucht, wo auch Uli dabei war, Martin war dabei von unserer Seite, und das, wo man dann eben richtig sich mit dem Glauben auseinandersetzen kann, das hat mir extrem viel gegeben. Soweit diese meines Erachtens doch recht interessanten Aussagen, diese Studie und meine persönlichen Erfahrungen auch in diesem Bereich. Allerdings, und das ist jetzt mir ganz wichtig, fehlt bei all diesen Nachforschungen, bei diesen Studien der Uni zu der Art und Weise, wie Menschen zum Glauben finden, der mit Abstand wichtigste und absolut entscheidende Akteur, wenn ich das so ausdrücken darf, nämlich Gott. Jesus sagt in Johannes 6,44 zu den Juden, jetzt geht es irgendwie wieder nicht, muss irgendwie Geduld haben, oder? Das, ja, genau, danke. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und das griechische Wort für ziehen bedeutet auch schleppen, zerren oder holen. Und besagt dieser Vers also nun, dass Gott die Glaubenden quasi ohne Rücksicht auf ihre eigenen Wünsche oder Entscheidungen zu Jesus zerrt und das umgekehrt die nicht Glaubenden eben halt nicht von Gott geschleppt oder gezerrt werden, sodass sie nicht zu Jesus kommen können, selbst wenn sie es wollten. Oder schafft Gott den Willen, so oder so eben zu handeln. In Jeremia im Kapitel 31, im Vers 3, lesen wir, was der Herr zu Israel sagt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Jeremia richtet diese Botschaft an die gefangenen Israeliter in Babylon. Und für manche der damaligen Zuhörer mag dieser Satz wohl wie Hohn geklungen haben. Weil es ja offensichtlich haben sie mehr Grund, an der Liebe Gottes und seiner Güte zu zweifeln, als sie zu erwarten. Aus ihrer Perspektive hat er sie sogar weggezogen, anstatt sie zu sich zu ziehen, hat er sie in die Gefangenschaft nach Babylon wegführen lassen. Weit weg von ihm, fern von seiner Gegenwart, so denken sie vielleicht. Aber manche unter den Israeliten in Babylon sind im Laufe der Zeit dann sicher, das wissen wir, zur Besinnung gekommen und sie haben den Grund für ihre missliche Lage eingesehen. Ihre oberflächliche Beziehung zu Gott, ihr geringes Vertrauen in seine Macht, trotz all dem, was sie erlebt haben, ihr ungehorsames Herz, hat dazu geführt, dass sie nun fern ihrer Heimat leben mussten. Was Gott Jeremia in diesem Vers sagen lässt, ist unglaublich und eine wunderbare Verheißung. An Gottes Liebe, ja, an Gottes ewiger Liebe steht ja da, hat sich nichts geändert. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Kommen wir zurück zum Ziehen aus den beiden eben zitierten Versen aus Johannes und Jeremia. Dieses Ziehen schließt keinesfalls die willentliche und selbstverantwortliche Umkehr aus. Man kann auch sagen, dass Gott einfach die Bekehrung, Gott allein die Bekehrung ermöglicht. Aber ob wir uns dann tatsächlich bekehren, liegt in unserer eigenen Verantwortung, in unserer eigenen Entscheidung. Auch in Johannes 6,24 will das Ziehen des Vaters unsere Rettung ermöglichen. Aber das Kommen, niemand kann zu mir kommen, das ist etwas Aktives. Das ist etwas, was wir selbst eben machen müssen und dass wir zu Jesus gehen oder aus seiner Sicht kommen. Vielleicht denken viele Menschen, wenn sie so etwas hören, was kann ich denn dafür, wenn ich dieses Ziehen in mir nicht verspüre, mich zieht Gott eben nicht und so kann es mir auch niemand verübeln oder vorwerfen, wenn ich dieses Ziehen nicht verspüre und wenn ich damit auch Gott fernbleibe. Hier können wir mit dem bekannten Kirchenvater Augustinus antworten, ein Spruch, den ich gefunden, ein Zitat von ihm, das ihm zumindest zugeschrieben wird, der hat einmal gesagt: Wirst du noch nicht gezogen, bete, dass du gezogen wirst. Dann habe ich ein Lied gehabt, das ganz ähnlichen Text gehabt hat. Und solchen Menschen können wir auch sagen: Ist es denn wirklich so, dass Gott noch nie an deiner Seele gezogen hat? Hast du noch nie in dir vielleicht eine ganz leise Stimme gehört, die vielleicht sagte, es sollte doch noch etwas anderes geben, etwas anderes, was dir fehlt, das Richtige und das Wichtigste? Das könnte doch ein Ziehen des Vaters zum Sohn, zu Jesus gewesen sein. Oder hast du noch nie ein Gefühl der inneren Leere und Öde gehabt? Oder kommen dir etwa ängstliche Gedanken, ob dich Jesus auch wirklich annehmen wird? Oder ob es schon zu spät ist für deine Bekehrung? Nein, denn Jesus selbst sagt im gleichen Kapitel 6, im zweiten Teil des Verses 37, diese glasklaren Worte: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sind nur wenige Worte, aber die haben es in sich. Es ist eine unglaubliche Verheißung. Wer zu ihm kommt, wird er nicht hinausstoßen, nicht hinauswerfen. Niemand, damals nicht, kein Pharisäer oder Zöllner, keinen Juden, keinen Heiden, keinen Lügner, nicht einmal einen Mörder. Es gibt auf der Welt keinen einzigen unter den 7 oder 8 Milliarden Menschen, mögen sie noch so verzweifelt oder schwermütig sein, denen Jesus sagen würde, wenn sie bei ihm anklopfen: Nein, von dir will ich nichts wissen. Wer sein verpfuschtes Leben Jesus anvertrauen möchte, der wird eben nicht hinausgeworfen, nicht abgewiesen und auch nicht der Finsternis preisgegeben. Ich möchte noch einmal darauf zu sprechen kommen, wie Gott um unsere Seelen wirbt. Im Buch Hiob äußert sich Elihu dazu gegenüber Hiob und seinen drei Freunden. Ich lese aus Kapitel 33 zuerst die Verse 14 bis 18. Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihrem Lagen schlummern, Da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Wie Gott zu Menschen redet, ist sehr vielfältig. Elihu erwähnt hier nur den Traum, aber es gibt auch viele Menschen, die sich direkt beim Bibellesen bekehrt haben. Manche, wie der berühmte Schriftsteller Lewis Wallace, der den Roman Ben-Hur geschrieben hat, der war gerade dabei, Argumente gegen christliche Positionen zu sammeln, als er vom Heiligen Geist gezogen wurde und dann ein überzeugter Christ wurde. Wiederum andere haben ein sichtbares Licht gesehen oder eine Stimme gehört. Ganz unglaublich ist das sicher das Beispiel, das bekannteste Beispiel natürlich Saulus, was ihm passiert ist. Wie auch immer Gott zu den Menschen spricht, es ist leicht oft zu überhören, also jetzt nicht bei Saulus, dort war es nicht für ihn nicht zu überhören. Aber wie es Elihu formuliert, aber man beachtet es nicht. Manche brauchen mehr als eine Anrede Gottes, also redet Gott einmal, zweimal, manchmal dreimal. Gott spricht zu uns aber auch durch Umstände. Auch dazu lesen, davon lesen wir im Hiob 33 und nun die folgenden Versen 19 bis 26. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager. Ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr. Und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesnächten, Mächten. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen. Erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Wenn Gott Menschen nicht mit seinem Reden erreicht, dann eben durch Umstände, auch das ist eine Möglichkeit. Hier liegt wahrscheinlich auch ein Grund, warum viele Christen Krankheit und Not und Leid als ein Werkzeug und direktes Wirken Gottes ansehen, weil widrige Umstände den Menschen in Gottes Arme treiben können. Bei mir war ja das genau so, durch die Krankheit. Aber die Tatsache, dass Krankheit, Not und Leid Menschen zu Gott führen können, das ist natürlich richtig. Die Schlussfolgerung, dass beides deshalb von Gott kommt, ist falsch. Schlechte Dinge können etwas Positives bewirken, das wissen wir, aber deshalb müssen sie noch lange nicht ihre Ursache in Gott haben. Egal, ob durch Umstände oder direktes Reden, mit allem hat Gott dasselbe Ziel, das in den Versen 29 und 30 formuliert ist. Funktioniert einfach. Kannst du eins? Ja, gerne, danke. Sieh, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Es gibt also eine Zeit im Leben eines jeden Menschen, wo Gott in ganz besonderer Weise zu ihm spricht. Und wir haben gesehen, dass sich Gott verschiedene Mittel und Wege bedient, um den Menschen in seinem Innern aufzurütteln und auf das Wesentliche im Leben, nämlich die Errettung der Seele, aufmerksam zu machen. Und er weiß auch bei jedem Einzelnen genau, welches Mittel sich dafür am besten eignet. Lässt sich der Mensch jedoch trotz aller Bemühungen um Gottes Warnen nicht, also alle Warnungen in den Wind schlägt und sein Herz vielleicht sogar verhärtet, dann muss er halt damit rechnen, dass ihn Gott seinem Schicksal in Anführungs- und Schlusszeichen überlässt. Deshalb gilt, was wir in Jesaja 55, 6 lesen. 6 und 7. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Verpasste Gelegenheiten, die Rettungen zu ergreifen, können irgendwann mal nicht mehr nachgeholt werden. Darum gilt wirklich, was in diesen beiden Versen geschrieben steht. Und dabei geht es eigentlich um so viel, eigentlich um alles, nämlich um den ewigen Aufenthaltsort unserer Seelen. Felix, der römische Statthalter, in der Apostelgeschichte 24 ist das traurige Beispiel eines Menschen, der die Stimme Gottes nicht ernst nimmt oder nicht ernst genommen hat. Als Paulus vor ihm über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das kommende Gericht sprach, wurde er mit Furcht erfüllt. Sein Gewissen war offenbar getroffen, weil Gott quasi den wunden Finger auf den wunden Punkt in seinem Leben gelegt hat. Ich lese aus der Apostelgeschichte 24, die Verse 24 und 25. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete: Für diesmal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, so will ich dich wieder rufen lassen. Aber was tat er danach? Anstatt auf die Stimme Gottes zu hören und Buße zu tun, verschob er die wichtigste Entscheidung seines Lebens auf einen späteren Zeitpunkt und ließ die Gelegenheit ungenutzt verstreichen. Er hat den Warnruf nicht verstanden. Und zumindest, soweit wir aus der Bibel wissen, hat er dann auch nie mehr eine Gelegenheit gehabt, das Heil zu ergreifen. Und er war doch so nahe dran. Aber Felix hat nicht gesucht, als Gott sich finden ließ. Und machen wir es nicht so wie Felix und ignorieren die Stimme Gottes, sondern nehmen wir sie ernst und suchen den, der sich so gerne von uns finden lässt. Und zwar auch, wenn wir bereits neugeborene Christen sind, sollten wir erst recht nicht aufhören, auf Gottes Stimme zu hören und ihn immer wieder aufs Neue zu suchen. Aber die Frage stellt sich noch einmal, wie schafft man den Anfang im Glauben, da ja bekanntlich aller Anfang schwer ist. Lesen wir dazu aus dem Römerbrief in Kapitel 10, die Verse 14 bis 17. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. In den Kapiteln 9, 10 und 11 des Römerbriefs geht es um die Frage der Erwählung, der Verwerfung und der Rettung Israels. Im Grunde geht es ganz grundsätzlich in diesen drei Kapiteln um die Treue Gottes. Und der Adressat dieser Botschaft, es geht einfach darum, der Adressat war natürlich die römische Gemeinde im Römerbrief. Aber eigentlich spricht er ja auch zu den Juden. Und die gute Botschaft, das Evangelium ist eines, doch setzt es eben eine Verkündigung voraus. Wie soll die Erlösung der Juden und der Heiden, den Heiden angeboten werden? Wie soll das funktionieren, wenn sie davon gar nichts hören? Und hier haben wir die Grundlage jeder christlichen Mission, sei es als Gemeinde insgesamt oder für uns, für jedes Einzelne von uns in unserem unmittelbaren Umfeld. In einer Folge von dreimal wie werden sie anrufen, wie werden sie glauben, wie werden sie hören ohne einen Verkündiger, geht Paulus über die Stufen zurück, die eben zur Erlösung führen. Vielleicht wird es deutlicher, wenn wir die Reihenfolge umkehren, wie das in vielen Bibelkommentaren zu dieser Stelle, Bibelstelle gemacht wird. Dann wird das erste: Gott sendet seine Diener. Und diese Diener verkündigen das Evangelium und die Menschen hören Gottes Angebot, in Christus ewiges Leben zu erhalten. Und einige der Zuhörer glauben der Verkündigung, diejenigen, die glauben, rufen Gott an und schließlich werden diejenigen, die Gott anrufen, gerettet. Selbstverständlich ist es Gott, der sendet. Wir sind die, die gesandt sind, zu verkündigen. Aber Paulus schmerzt es ja wirklich, er schreibt es dann auch extrem, dass das Volk Israel eben nicht als Ganzes dem Evangelium geglaubt hat oder gehorcht hat. Und Jesaja hatte das schon vorhergesagt, als er fragte: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und die Antwort ist leider ernüchternd: nicht viele. Und aus diesem Zitat von Jesaja schließt Paulus, dass der Glaube, von dem der Prophet spricht, sich aus der gehörten Verkündigung ergibt. Der Glaube kommt zu den Menschen, wenn sie die Verkündigung über Jesus Christus hören, die natürlich auf dem geschriebenen Wort Gottes basiert. Doch mit Ohren zu hören reicht nicht aus oder ist eben nicht die einzige Möglichkeit. Man muss mit offenem Herzen und Sinne hören und gewillt sein, die Wahrheit Gottes gezeigt zu bekommen. Nicht wie Felix sagen: So, jetzt Moment genug für heute, dann später vielleicht. Dann kann es vielleicht eben auch schon zu spät sein. Und wie wir schon gesehen haben, beschränkt sich das Hören, von dem hier die Rede ist, nicht auf die Ohren. Die Botschaft kann eben auch gelesen werden oder sie kann innerlich empfangen werden oder sie kann auch in einem Traum uns überbracht werden. Und wenn Menschen dann zum Glauben gefunden haben, beginnt ein neues Leben, eine spannende Reise auf dem Weg zur Heiligung, beziehungsweise die Reise ist ja die Heiligung. Aber auch da sind wir nicht alleine, sondern Gott geht mit uns. Und zum Abschluss möchte ich aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefs die Verse 13 und 16 lesen. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Amen.